Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu Stunde 2 im Leistungskurs Politikunterricht, selbstverständlich mit Thomas Brandt, meinem Lehrer. Hallo Thomas.
Hallo Holgi.
Thema heute, ja. Aristoteles.
Ja.
Ja, na, fang mal an, ich weiß nichts.
Außer, ja, doch, das letzte. Das, wir hatten doch zwischendrin das mit dem Spa. Ja. Aber,
Sanitas,
ja.
Bar Aquam, genau.
Genau. Aristoteles. Erinnerst du dich noch, was ich über Platon erzählt habe?
Welches Detail jetzt?
Generell. Platon, hatten wir ja gesagt, ist so der Anfang der ganzen Sache, jedenfalls im Westen. Mhm. Und wenn man von Platon was übrig behält, dann ist es, dass er ja so ein bisschen für so einen totalitären Staat ist, wo
genau,
die
Philosophen so das Sagen haben, die Technokraten, genau.
Ja. Genau, und Aristoteles wiederum ist das Gegenteil, so ein bisschen, so jedenfalls zur Zeit.
Also das Weichei, das diktatorische Weichei.
Keiner von denen wollte eine Diktatur.
Aber du hast gesagt, mit diesen ganzen Sachen, insbesondere mit Platons Lehre, ist es relativ simpel, eine Diktatur zu rechtfertigen, wenn ich mich richtig
entsinne. Ja, na, wir müssen so ein bisschen Begriffe, also totalitär heißt nicht unbedingt alles Diktatur, ne?
Okay,
also
stimmt. Kapitalismus ist auch totalitär, ja.
Anarchien sind totalitär. In einer Anarchie musst du nämlich immer in der Politik sein. Du kommst aus Politik nicht raus, wenn es keine Regierung gibt, die für dich Politik macht.
Mhm, stimmt.
Und
wird es totalitär,
ja. Ja, also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Totalitär heißt erstmal nur, dass Menschen sich nicht Politik entziehen können. Ne? Also du kannst in einem anarchistischen Staat kannst du nicht irgendwie zu den 20%, 30% Nichtwählern gehören, weil ja, hast du ein Problem. Mhm. Und wir werden an dieser Frage der totalitären Demokratie auch immer wieder vorbeikommen. Ja, also das ist eine Frage, die sich uns dann so über die Jahrhunderte auch immer mal wieder beschäftigt, ja, weil, das natürlich immer so ein Gedanke ist, den Leute gerne haben, wenn man sagt, man muss doch alle einbinden. Und dann ist immer die Frage, ist das gut? Aber das ist heute nicht unser Thema.
Okay, ein bisschen Gedanken drüber machen.
Ja, also Platon ist ja so ein bisschen verschrien wegen seiner Ideenlehre und weil er das alles so mit Göttern rechtfertigt und Seelenteile analysiert und das so. Aristoteles nicht. Und ich habe hier, ich habe vorher zur Vorbereitung die Geschichte des politischen Denkens gelesen, die liegt jetzt leider nicht hier auf diesem Schreibtisch. Das ist eine Sammlung, wo zu jedem dieser Autoren so eine Übersicht drin steht, ja, wo also mal so darüber geschrieben wird, was haben die. Das ist eine sehr gute Vorbereitung für mich, ja, weil es auch so eine Auffrischung von dem ist, was ich an der Uni gehabt habe.
Das heißt, wer das jetzt hört, sich das Buch kauft, das liest, braucht unsere Sendung nicht mehr zu hören?
Doch, weil natürlich, sagen wir mal so, mein Mehrwert hier ist, dass ich eine Einordnung biete und Beispiele. Ja. Es ist, die Geschichte des politischen Denkens ist jetzt nicht irgendwie schwierig, aber es ist schon so ein bisschen für ein Fachpublikum geschrieben. Also okay. Der Text, den ich da jetzt gelesen habe, also ist ein bisschen trocken manchmal. Okay. Aber und es hängt auch sehr vom Autor ab und teilweise hängt auch vom Autor ab, wie man bestimmte Autoren sieht.
Außerdem kostet es 30 Euro.
Ja.
Und ist von Surkamp.
Ja, ich habe. Ist das noch vom Brocker? Also das hat der Brocker mal rausgebracht. Die Version habe ich.
Gerade einfach mal so ein bisschen vor mich hingegoogelt. Jetzt google ich in der laufenden Sendung, das wollte ich nicht. Ja, ist vom Brocker.
Ja, genau. Das ist mein Prof in Eichstätt gewesen.
Och.
Ja, also das ist der eine von den zwei Philosophieprofessoren, die ich in politischer Philosophie hatte. Der andere war Karl Graf Ballestrem, ein toller, wirklich toller Professor. Insbesondere, weil ich habe im Endeffekt das, was wir hier machen, alles im ersten Semester in einer langen Vorlesung von diesem Mann gelernt, der wirklich jedes Mal dann so die Biografie und das alles dargelegt hat. Mhm. Und heutzutage begreifen sich immer noch viele Politikwissenschaftler gerne als Aristoteliker. Wir kommen auch ein bisschen drauf, warum das so ist.
Aristoteliker.
Ja, einer meiner anderen Professoren hat das in der Einführungsvorlesung der Politikwissenschaftler gesagt, es gibt im Endeffekt so zwei Richtungen der Politikwissenschaft. Das eine ist die Systemlehre, also so eine trockene empirische Analyse, und das andere ist ein normativer Ansatz. Mhm. Und der normative Ansatz ist mit Aristoteles verbunden.
Okay.
Ja, also
warum gerade mit Aristoteles? Aber vielleicht erzählst du erstmal, was Aristoteles überhaupt wollte, dann kommen wir vielleicht von alleine drauf, warum das damit verbunden ist.
Genau, also wir kommen da nicht dran vorbei. Und ich habe diesmal ein Zitat aus diesem Buch mitgenommen. Also der Text über Aristoteles, das sind ja unterschiedliche Autoren, die da schreiben, ist von Ottfried Höffe. Und der stellt am Anfang so den Gegensatz zu Platon dar und hat diesen wunderschönen Satz: Im Gegensatz zu Platon, Aristoteles argumentiert begriffsdifferenzierend und anthropologisch, sozialtheoretisch, institutionstheoretisch und mit Verfassungsvergleichen. Und das musst du jetzt als Folie dazu haben wir Platon, der sagt, Menschen haben bestimmte Seelen und die mit den goldenen Seelen sollen herrschen.
Und wer die goldene Seele hat, sag ich.
Ja, das auch. Also du siehst schon, Aristoteles gilt sehr oft als Folie zu Platon. Mhm. Ja, er ist der Begründer der empirischen Wissenschaft, der Idee, dass man Dinge messen kann.
Ja.
Er ist Arzt gewesen und alles Mögliche, und auch in der Philosophiegeschichte ist das so ein Ding. Ja, man merkt schon, ich glaube, wer die Platon-Folge hört und die Folge hört, merkt schon, auf wessen Seite ich bin.
Ja.
Was ihn mit Platon eint, ist, dass er eine am Ende tatsächlich so einen idealen Staat entwirft. Oder besser, wie kann man eine Polis nach seinem Wunsch gestalten? Nur, dass er anders ansetzt.
Sind alle Individuen in diesem Staatsgebiet Mitglieder der Polis? Oder ist das auch wieder unterteilt, die Sklaven nicht, die Frauen nicht, die...
Genau, also das muss man den ganzen Autoren, ja, den ganzen Philosophen zu der Zeit zugutehalten. Du findest fast nichts bei Aristoteles darüber, dass jetzt Sklavenhandel oder Sklavenbesitz schlecht ist. Mhm. Du findest nie wenig bei ihm zum Thema Frauenrechte oder so.
Okay,
aber da kann
man damit leben, weil war halt so, ja, okay.
Genau, also ich glaube, der Matthias von Hellfeld macht auch immer den Hinweis, dass man heutzutage immer sagen kann, ja, das ist alles unerträglich ungleich, aber man den Leuten dann auch die Gnade ihrer Historizität zusprechen muss.
Er nennt es immer anders, er sagt immer, wir sitzen halt hier mit Bier und Chips auf dem Sofa und beurteilen das, und das dürfen wir nicht.
Ja, ja, und Aristoteles ist schon da so einer, der so mehr mitdenkt, ja. Also er stülpt da jetzt nicht so was drüber wie Platon. Was er auch nicht macht, ist, er mischt sich sein Leben lang nicht in die Athener Politik ein, weil er selber ist nämlich kein Athener und darf nicht so richtig mitmachen. Er ist nämlich ein sogenannter Metöke, ein Beisasse, ja. Also er ist ein Ausländer, der dort wohnt, ja. Und er war ja auch Ausbilder von Alexander dem Großen. Mhm. Also interessanterweise, in dem Text, den ich gelesen habe, wird das als historischer Fakt dargestellt. Ich habe das immer so gelernt, dass man glaubt, dass er das gewesen sei. Ja, kann man mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer jetzt recht hat. Ja, ja,
vielleicht müsste man dann mal das komplette Werk des Aristoteles lesen. Vielleicht gibt es da Bezüge. Oder
nee, so. Eben nicht.
Okay.
Genau, das ist der Punkt. Also er bezieht sich weder direkt auf Athener Politik. Zu seiner Zeit scheitert die Polis auch, ja, und verliert ihre Freiheit. Mhm. Und er bezieht sich überhaupt nicht auf Alexander den Großen. Also die Politik, das ist sein Grundwerk, über das wir dann auch reden, gestaltet die ideale Polis. Und das zu einer Zeit, wo er anscheinend Lehrer, eines der größten Könige, Feldherren, ja, also Alexander war ein König, ja, war. Und das hat überhaupt keinen Einfluss auf das Werk, ja. Und das ist schon interessant.
Für wen hat er das geschrieben, wenn er es nicht geschrieben hat, damit es unmittelbar in Politik?
Naja, ich glaube, er macht den Unterschied, dass er halt ein theoretisches Werk darüber schreibt, wie Politik zu funktionieren hat, ohne dass er jetzt der Meinung ist, dass es eine Handlungsanweisung geben muss. Mhm. Und das ist schon so eine Analyse plus Idealgestaltung.
Okay.
Aber keine Ahnung, ja. Also der Mann ist jetzt über 2000 Jahre tot, keine Ahnung.
Ja.
Die die interessante Sache ist, er hat halt sehr viel Forschung betrieben. Ja, er soll über 100 Verfassungen aus Griechenland gesammelt haben. Die sind alle nicht erhalten. Ja, und hat also sehr viel tatsächlich da Forschung betrieben. Also was wir jetzt vor uns haben, ist halt einfach mal alles immer so ein bisschen Empirie basiert. Ne? Also er hat sich echt die Frage gestellt, wie sieht das in der Realität aus? Und das merkt man auch bei dem, was er da so entwickelt. Mhm. Das zentrale Buch, also in Politik geht es einmal in der nikomachischen Ethik. Die kennt bestimmt auch jeder. Das ist das Ethikbuch für seinen Sohn, Nikomachos. Auf die kommen wir gleich nochmal zurück. Das große Buch ist die Politik. Ja, und die Politik, also im Gegensatz zu Politeia bei Platon, Politik, gibt es so als Reklamheftchen, kann man sich zulegen. Ah. Ist nicht wirklich lesbar, aber okay. Ist halt alt, ja. Aber ja, was es zum Beispiel, was es nicht ist, ist, es ist tatsächlich kein Dialog. Bei Platon hast du ja diese ganze Zeit diese Sokrates-Dialoge, wo man nicht weiß, spricht jetzt Sokrates oder Platon, ja, weil Platon äußert sich gar nicht so viel, sondern schreibt das alles auf. Bei Aristoteles ist es ein ernsthaft argumentativer Text. Und ich habe die auch im Studium gelesen und wenn man so ein bisschen drin ist, dann geht das. Mhm. So. Und er baut jetzt im Endeffekt da seine ganze Theorie auf und ein Großteil der Politik ist eigentlich wirklich erstmal Analyse und Theoriekonstruktion und am Ende stellt er sich dann die Frage nach der relativ besten Verfassung. Und auch nur nach der relativ besten Verfassung, das nicht heißt, nach der besten.
Schon, damals schon verstanden, dass es die beste nicht geben kann?
Genau, sondern also er entwirft im Gegensatz zu Platon, der eine Idealform entwirft, keine Idealform, sondern sagt halt, okay, ja, also wir greifen jetzt vor, aber so einer seiner Punkte ist, das hängt davon ab, wie das Land aussieht, das hängt davon ab, wo die Leute wohnen. Ja, also diese Argumente kommen alle.
Ja. Du kannst einer Industriegesellschaft keine Verfassung einer Agrargesellschaft überhelfen, das wird knirschen.
Ja, oder obwohl, wenn man keinen Wasserzugang hat, hat man halt anderen Randhandel.
Ja.
Wir müssen ja so ein bisschen kritisch denken, ne? An die Industriegesellschaft hat er jetzt nicht gedacht.
Ja, klar.
Okay, aber wir fangen vorne an. Für was? Die erste Frage, die sich stellt, ist, für was haben wir eigentlich so eine Polis? Warum brauchen wir die? Und er argumentiert dann, dass menschliche Gemeinschaften auf ein Gut abzielen. Also sprich, wir bilden Gemeinschaften, weil uns das was bringt. Mhm. Du, zum Beispiel hast du halt Familie, weil das bringt irgendwie Nachfahren und so, ne? Und Gemeinschaft. Und dann gibt's die Hausgemeinschaft, die bringt schon eine gewisse finanzielle Absicherung. Mhm. Und die Polis, ja, zielt auf das höchste Gut ab, nämlich eigentlich auf Freiheit und Autarkie. Und, ja, und Autarkie, also Eigenständigkeit, kann eigentlich nur in einer guten Polis gelingen.
Eigenständigkeit der Polis oder des Individuums in der
Polis? Des Individuums, der Person. Mhm. Ja. Ne, wie, also, wir reden hier immer von Vollbürgern. Vollbürger müssen männlich sein.
Ja, ja.
Und, ja, und so. Ne, denkt's immer mit. So. Das hängt hinten an seiner sogenannten Teleologie dran. Mhm. Teleologie. Geile Wörter, ne? Hier so. Der Telos ist das Ziel, das jeder in seinem Leben hat. Wir machen jetzt einen kleinen Exkurs in die Teleologie.
Teleologie.
Ja, das steht nicht in der Politik, sondern das steht eigentlich in der nikomachischen Ethik. Es ist aber wichtig, weil er zieht jetzt daraus im Endeffekt die Idee, warum wir so eine Polis haben wollen. Mhm. So. Generell, jeder Mensch hat ein Ziel und laut Aristoteles ist das Ziel eines jeden Menschen, ein gutes Leben zu haben.
Okay, kann ich mich drauf einigen. Ja. Ist halt immer und die Frage, was ist mein gutes Leben, was ist dein gutes Leben? Da ist dann der Unterschied. Ne?
Genau, und er sagt, so als politische Idee, sagt er, das kann es nur in der Polis geben, weil die mir halt eine größtmögliche Freiheit gibt, unter anderem. Mhm. Ja. Aber auch geht es da schon um Absicherung. Also das ist ganz interessant, in dem Text von Ottfried Höffe, der kontrastiert das dann seitenweise mit Thomas Hobbes, ja, wo man also schon sehen kann, also Hobbes ist, ne, knapp 2000 Jahre später, 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, ja, und auch die beiden haben beide so die Frage, des Naturzustandes dann, und bei Aristoteles ist es noch so, dass er sagt, naja, die Menschen wollen eigentlich ein gutes Leben haben, während Hobbes da viel, viel pessimistischer ist, aber man höre irgendwie in einem Dreivierteljahr zu, wenn wir mal über Hobbes reden. Also dein Telos im Leben, sagt er, ist eigentlich erfüllt, wenn du das tust, was du am besten kannst, weil das macht dich 100% glücklich und bringt der Gemeinschaft am meisten.
Ja, was stimmt, selbst wenn du nichts besser kannst, als spazieren zu gehen, dann gehst du halt den ganzen Tag spazieren und störst die anderen aber nicht dabei, etwas Produktives zu tun.
Du denkst wie ein Mensch des 21. Jahrhunderts.
Ja.
Ja. Spazieren gehen würde Aristoteles gar nicht so nehmen, ja, weil Aristoteles der Meinung wäre, wenn du spazieren gehst, dann denkst du dabei und dieses Denken führt zu etwas.
Ja.
Ja.
Stimmt.
Wir sind jetzt hier kurz dabei. Das hat weniger mit seiner politischen Philosophie zu tun. Aber wenn man da mal genau reinguckt, stellt man fest, dass die Idee von Aristoteles eigentlich 180 Grad das Gegenteil davon ist, wie wir heutzutage den Menschen begreifen. Ja? Heutzutage ist dein Telos immer fremdbestimmt. Oder viel fremdbestimmt.
Ja.
Ja. Wir können ganz, ganz vielen Menschen ja nicht sagen, tu das, was du am besten kannst, sondern tu das, von dem wir glauben, dass es den größten wirtschaftlichen Mehrwert hat.
Die Polis ist im Grunde die Ökonomie, oder die ökonomische Sphäre ist zur Polis geworden, so gesehen.
Ja, das Lustige ist ja, die Ökonomie gibt's bei Aristoteles auch, ne? Das, weißt du, was Ökonomie eigentlich heißt?
Nee.
Oikonomos, ja, die gute Haushaltung.
Ah.
Ja, ja, und das ist diese Zwischenstufe. Ich habe ja vorhin von der Hausgemeinschaft geredet und Aristoteles redet auch länglich über die Ökonomie, nämlich darüber, wie ich meinen Hausstaat gut verwalte, sodass alle versorgt sind. Ja. Die Polis ist oben drüber. Die Polis ist die Frage, wie gestalte ich das Gemeinwesen so, dass möglichst viele Leute möglichst autark und so weiter sein können. Mhm. Also wie
gestalte ich das Gemeinwesen so, dass eine gute Ökonomie in ihm möglich ist?
Genau, für mein Haus und so. Ja, also
das ist ganz interessant. Heute sagen wir, die Politik muss wieder dem Menschen dienen und nicht der Mensch der, oder die Ökonomie dem Menschen dienen und nicht der Mensch der Ökonomie. Ist ganz witzig, da kommt das schon her.
Ja, und Aristoteles sagt halt, also wenn du dein Telos erfüllst, und er macht dann auch so Beispiele in den Texten. Ja, er sagt, ein Flötenspieler zum Beispiel erfüllt sein Telos dadurch, dass er, ja, wenn du gut Flöte spielen kannst, erfüllst du dein Telos dadurch, dass du den ganzen, dass du gut Flöte spielst. Dann spiel gut Flöte. Das macht dich glücklich und es macht alle anderen glücklich. Das ist eine Idee, die ist heutzutage total revolutionär.
Da lässt sich, wenn du eine große Volte schlägst, lässt sich da auch ein Argument für ein bedingungsloses Grundeinkommen ableiten daraus.
Es ist aus meiner Sicht eines der zentralen Argumente für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Also sprich, das Lustige ist, wir sind hier natürlich sehr, sehr weit vorm Kapitalismus.
Ja.
Aber schon Aristoteles hat gesagt, wer arbeitet, ist eigentlich eine arme Sau, weil der kann an der Politik nicht teilnehmen.
Ja, genau so ist es.
Ja, das dreht sich dann halt erst mit dieser christlichen Ora et Labora Logik rum. Ja, also zu dieser Folie von Aristoteles mit, ja, na, ich bin halt hier der Vollbürger und ich sitze den ganzen Tag irgendwie auf dem Forum und diskutiere Politik und die wichtigen Dinge des Lebens, kommt dann halt das Christentum irgendwann, ne, mit Augustinus und sagt, na ja, gut, aber arbeiten und beten und beides gehört zusammen.
Ja.
Ja.
Was ja eigentlich nur die Rechtfertigung dafür ist, diejenigen, die die armen Schweine sind, also die Arbeitenden, von der Politik fernzuhalten.
Ja, na, gleichzeitig heißt es aber auch, wer nicht arbeitet, darf gar nicht mitreden, ne? Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, Aristoteles redet hier aus einer Welt, wo der Vollbürger das Problem nicht hatte, weil er hatte halt einfach mal 30, 40 Sklaven, die den Job für ihn gemacht haben.
Stimmt. Der Aristoteles von heute wäre dann der, ja. Noch nicht mal der Unternehmer, weil selbst der geht noch ein Risiko ein. Ja, so der Aktienerbe, ne? So Klatten.
Sowas. Nee, Balsen. Nee, so würde ich darüber nicht denken. Sondern ich würde den Hinweis machen, kurz, wir haben heutzutage Technologie und Automatisierung.
Ja.
wir brauchen keine Menschen mehr, die für uns Sklaven sind. Mhm. Wir haben Möglichkeiten, Wertschöpfung zu machen, ohne dass Menschen beteiligt sind. Mhm. Also sind wir näher an Aristoteles Ideal ohne die moralischen Zwickmühle, die da hinten dran steckte bei, zu seiner Zeit, als je zuvor. Aber gut.
Gleichzeitig scheitern wir aber auch daran, die Rationalisierungs- oder Automatisierungserlöse so umzuverteilen, dass wir mehr Individuen an dieser Polis teilhaben lassen können.
Ja, weil alle Leute glauben, dass du dein Telos nur erreichst, wenn du wirtschaftlichen Zwecken bist und nicht, wenn du da daheim deine Eltern pflegst.
Ja.
Komisch. Aber gut. Das ist ein interessanter Widerstreit heutzutage, ja. Also, das kriegst du immer wieder vorgeschlagen. Und Teil dieser Teleologie, also Teil dieser Idee, dass jeder sein gutes Leben haben will und sich selbst verwirklichen will, ist halt dann die Polis. Mhm. Ich habe hier noch ein Zitat von Christoph Rapp, ja. Die Formel der politischen Natur bedeutet für ihn, dass der Mensch durch die Kooperationsbedürftigkeit, die er hat, durch das Streben nach Autarkie und durch die sprachliche Kommunikation seine natürlichen Anlagen am besten im Rahmen einer gesetzlich geregelten Gemeinschaft dem Staat verwirklichen kann. Das ist total modern eigentlich, ja.
Ich wollte gerade sagen, ja. Das hat Aristoteles damals aufgeschrieben.
Ja, nur verquasteter.
Ja, ja, klar,
und wir sprechen jetzt eigentlich die ganze Zeit davon, dass der Mensch ein politisches Wesen ist, mhm. weil er nämlich, ne, das Zoon Politikon, mhm. auch hier Buzzwords, ja, weil er natürlich ein Defizit hat an vielen Stellen als Mensch. Ja. Mhm. Erstens, wir sind uns selbst bewusst. Ja, wir wollen irgendwie unsere Identität haben. Auf der nächsten sprechen wir miteinander und wir sind eigentlich nicht dafür ausgestattet, allein zu überleben.
Ja.
Wir sind also soziale und politische Wesen. So. Und dann brauchen wir dafür eine Polis. Und jetzt geht Aristoteles hin und analysiert erstmal, was es denn eigentlich für verschiedene Formen von politischen Systemen gibt. Also er macht das wirklich so, dass wir haben jetzt so die Basis, warum wollen wir das haben? Und jetzt kommt, wie könnte das aussehen? Und am Ende sagt er dann, meine Idee wäre das.
Ja.
Du merkst, warum der immer noch aktuell ist.
Ja, allerdings. Naja, ja, die Organisationsformen diverser Polis, wie sind der Plural von
politische
Polis?
Systeme.
Politischer Systeme, die werden sich über die Jahrtausende auch so sehr nicht geändert haben. Wir haben Diktaturen, wir haben Autokratien.
Doch. Also wir sind flexibler geworden.
Ja.
Aber tatsächlich, das, was ich jetzt als nächstes erzähle, das erzähle ich jedes Jahr im Sozialkundeunterricht und in unserer Folge über Demokratie habe ich das auch schon erzählt. Und da ist auch die Tabelle drin und wir erzählen es jetzt einfach nochmal. Er hat nämlich eine Staatsformlehre, die bis heute hält. Ja. Mhm. Und zwar sagt er, es gibt zwei verschiedene Arten von Regierungstypen. Erstmal nämlich eine legitime und eine illegitime Herrschaft. Mhm. Wobei das jetzt nicht so Max Weber-mäßig ist, sondern er sagt, entweder ist eine Regierung auf das Gemeinwohl orientiert, also auf alle,
ja.
oder auf das Herrscherwohl, also nur auf den Vorteil des Einzelnen, der Herrschenden.
Ja.
Das muss nicht jemand Einzelnes sein. So. Was wir nicht drin haben, ist sowas wie Diktatur. Diktatur ist nämlich eine Frage, wie regiere ich? Ja, das ist übrigens immer ganz wichtig zu wissen. Es ist eine Frage, wie regiere ich? Ja, die Diktatur des Proletariats ist theoretisch eine Diktatur aller gegen alle.
Ja.
Theoretisch. Praktisch nicht. Ne? Praktisch ist es eine Diktatur, weniger, ist aber im Endeffekt so eine Art Staatsjunta. Ne? China ist zum Beispiel keine Klasse, China ist zum Beispiel keine Diktatur mit einem einzelnen Diktator, auch wenn Xi Jinping sich da Mühe gibt.
Ja.
Ja. Aber Kim Jong-un oder so ist der klassische Diktator, aber du hast halt auch da mehrere Leute dran. Das heißt also, diese Idee, dass Diktatur immer eine einzelne Person ist, ist mit der deutschen Geschichte im Kopf immer leicht zu machen, ist aber eigentlich falsch. Sondern es geht nur die Frage, wie sehr lasse ich in meiner Politik Widerspruch gelten?
Ja.
Ja. Und dann gibt's halt einmal autoritäre Diktatur, die sagt, solange die Leute, die widersprechen, das nicht laut genug tun, dass es mich gefährdet, lasse.
Mhm.
Ja, und dann gibt es totalitäre Diktaturen, die sagen, wenn du anders denkst, bist du tot.
Ja.
So. Und das hat aber nichts mit dem, ne, das ist ein Modus.
Mhm, verstehe.
Ja. Ja, man kann, wir hatten es vorhin schon mit der Anarchie, ne, man kann auch totalitär Anarchie sein, anarchistisch sein. So, was macht er jetzt? Er sagt halt entweder Gemeinwohl oder Herrschewohl zentriert und dann sagt er, es gibt jeweils eine Möglichkeit, dass ein Einzelner herrscht, dass alle herrschen oder dass eine Gruppe herrscht. Mhm. So, gehen wir es mal durch. Eine Einzelherrschaft für das Gemeinwohl ist eine Monarchie.
Mhm.
Ja? Die wir können gleich den Kreislauf machen, weil er hat dann noch ein anderes Argument. Ja. Was passiert in Monarchien? Sie sind meistens erbbasiert und irgendwann kommt jemand an die Macht, der ist nicht ganz so fit.
Mhm.
Ja. Der wird dann zum Herrscherwohl neigen und das wird dann von der Monarchie zur Tyrannis.
Ja.
Ja, das ist ganz interessant, wenn ich das in der Schule so an die Tafel schreibe, lasse ich die Leute eigentlich immer die Begriffe raten und die sagen an der Stelle immer Diktatur.
Ja, hätte ich jetzt ja auch gesagt.
Ja, aber wir haben es ja gerade schon diskutiert, Diktatur ist der Modus, nicht die Menge, ne?
Ja.
So ein Tyrann wird immer ungerechter und normalerweise findet sich dann eine Gruppe von Leuten, die räumt ihn weg und dann hast du eine Gruppe von Leuten, die fürs Gemeinwohl regieren und das nennt man eine Aristokratie.
Mhm.
So, das machst du aber nur, also Macht korrumpiert.
Genau.
Ne? Und dann hat man irgendwann eine Oligarchie.
Mhm.
An der Stelle sei mal bemerkt, es ist, ich finde das immer ganz spannend, wie heutzutage das Wort Oligarch benutzt wird. Anscheinend ist Oligarch ein Begriff für eine bestimmte Gruppe von wirtschaftlich kompetenten oder wirtschaftlich sehr gut dastehenden Menschen in Osteuropa.
Ja, ist ganz witzig, ne? Also ich
finde
auch, also wenn es diese Oligarchen gibt, dann gibt es die aber hier bei uns auch. Und da bin ich dann wieder bei Susanne Klatten. Ja, der gehört einfach mal die Mehrheit an BMW. Was ist denn das anderes als eine Oligarchin? Zumindest
ja.
im osteuropäischen oder von uns osteuropäischen Sinne. Da hast du halt auch Leute, die kontrollieren eine ganze Industrie oder Teile eines Industriesektors und haben enormen Einfluss auf politische Entscheidungen. Das ist hier bei uns im Westen nicht anders.
Jo. Genau, ja. Das ist aber genau der Punkt. Ne? Es ist eine Frage des Blicks.
Ja. Und also, wir haben Mitbestimmung in den Fabriken.
Ja, natürlich. Und im Kapitalismus hat der Kapitalist keinerlei Eigeninteresse.
Genau.
So eine Oligarchie kann eigentlich nur dadurch gelöst werden, dass den Oligarchen das Volk hochkommt. Mhm. Und dann stellt man, also was man halt feststellt, ist, ja, wenn einer herrscht, setzen wir mal eine Gruppe hin, hält auch nicht. Na, dann müssen wir es halt alle machen. Und wenn alle herrschen, nennt man das eine?
Demokratie.
Eben nicht.
Nee, eine
Republik. Politie.
Politie?
Politie. Mhm. Wir kommen gleich darauf, warum das so ist. Die Politie, in der herrschen alle. In der Demokratie, da herrschen die vielen. Das Demos, der Pöbel. Die Demokratie ist das, ist nämlich die herrscherwohlorientierte Regierungsform der Politie. Weil Aristoteles sagt schon, ja, Moment mal, ja, wenn wir jetzt hier verschiedene Stände haben, ne, wenn wir hier verschiedene Leute haben, dann müssen wir auch alle mitnehmen. Wenn jetzt einfach nur die unteren 50% Deutschlands Politik für sich machen und den Rest dann verhungern lassen, ne, also man darf kapitalismuskritisch sein, wie man möchte, und das ist auch vollkommen okay. Aber stell dir vor, du hast halt einfach mal dann noch so ein revanchistisches Element drin.
Mhm.
Nach dem Motto, ja, wir zerren jetzt diese Menschen alle aus ihren Villen heraus und erschießen sie, so ja, die Idee, ne? Oder wir enteignen sie alle.
Ja. Mhm.
Ne, wir enteignen sie alle, dann hast du so die schlimmste Variante, die man sich da vorstellen kann. Ne? Das ist dann Herrscherwohl für den Pöbel, also Herrscherwohl für die vielen.
Mhm.
Und die Regierungsform sagt aber alle.
Mhm.
Ja, also wir müssen auch alle mitnehmen. Wie der Ausgleich zwischen denen ist, ist eine ganz andere Frage. Ja?
Ja.
Das heißt also, da macht er den Unterschied. Jetzt hast du schon was festgestellt. Was passiert, wenn der Pöbel am meisten herrscht? setzt sich irgendwann mal jemand an die Macht und nimmt das alles wieder in die Hand, weil es ja unerträglich und dann haben wir wieder eine Monarchie. Mhm. Und das ist der Verfassungskreislauf, der wird uns dann auch nochmal bei Cicero beschäftigen, aber auch Aristoteles sagt schon, eigentlich braucht es immer eine Mischverfassung. Es braucht immer monarchische Elemente, es braucht immer aristokratische Elemente und es braucht immer Politie-Elemente. Mhm. Weil wenn du eine der reinen Formen nimmst, wird es immer radikal.
Ja.
Und er ist gegen Radikalität. Ja, also er ist dafür, dass der Scheiß funktioniert. Ich finde das sehr sympathisch.
Ja,
also
ja.
Seine ganze Theorie ist immer so ein bisschen so geprägt von, ja, ja, funktioniert denn das? Hm. Wenn es nicht funktioniert, lassen wir es vielleicht lieber. Ja, also diese ganze Analyse führt auch dahin. Im Übrigen, wir haben bis heute eine Mischverfassung in Deutschland. Ne? Das hat sich durchgesetzt. Wo ist unser, weißt du, wo unser monarchisches Element ist?
Ich überlege gerade, ob das der Bundespräsident ist.
Nee.
Aber nee, der ist ja machtlos.
Genau, nee, Angie ist es, also die Bundeskanzlerin.
Stimmt, Weisungskompetenz und so, ne?
Ja, ne, das ist ja, unsere, ja, das ja, ist ja. unsere Wahl. Also, ne, wir haben halt, wir haben das alle und viel mehr alle als im alten Griechenland. Mhm. Wählen unsere Wahlaristokraten. Mhm. Das ist der Bundestag. Und unsere Wahlaristokraten wählen sich dann einen Wahlmonarchen. Mhm. Und die sind alle voneinander abhängig.
Ja. Aber wo sind die Oligarchen?
Ja, die Oligarchen ist theoretisch einmal dieser Lobbyring, der ums Bundestag drum
geht. Ah, okay, ja, ja.
Ja, wir reden hier davon, dass es eine legitime, dass du die legitimen Formen mischt, die gemeinwohlorientierten Formen mischt, damit du eine Stabilität in der Bevölkerung hast, also in der Politik.
Fehlt aber noch die Tyrannei, also fehlt noch der Tyrann im Staate.
Nee, eben nicht. Du sollst nur die netten Sachen mischen.
Ach so, okay.
Um die anderen zu vermeiden.
Okay, verstehe, ja.
Also sprich, alle dürfen in Deutschland wählen. Mhm. Ja, auch wenn ich letztens erst wieder gehört habe, dass wir mittlerweile irgendwie so radikale Liberale haben, die sagen, man soll doch bitte das Wahlrecht daran koppeln, ob Leute Sozialversicherung kriegen oder nicht. Ne? Ja, also das wäre dann das Gegenteil.
Hast ja immer irgendwie solche.
Ja. Ja, weiß ich nicht. Die haben das auch noch nicht ganz verstanden. Aber das, was mit diesen Menschen passiert, diskutieren wir bei Marx. Mhm. Die Idee, dass man halt so diese Verfassungsform mischt, ne? Dass man eben nicht in die Extreme geht, dass man nicht sagt, alles muss vom Volk entschieden werden. Das funktioniert nicht, das fällt dann um. Ja. Oder alles wird nur vom Bundestag entschieden, das funktioniert auch nicht. Im Kriegsfall einigen die sich nicht. Ja. Du merkst, ja, sondern manchmal brauche ich halt eine einzelne Person, die das Heft in der Hand hat. Ja. Genau. Gleichzeitig brauche ich eine Menge an Delegierten, die dafür sorgen, dass irgendwie alle vertreten sind und solche Ideen.
Dann ist aber, ist der Föderalismus dann eine so gesehen gute Organisationsform für einen Staat?
In dem Föderalismus ist ja nochmal was anderes. Föderalismus ist die Idee, dass wir das fünfmal nebeneinander machen,
ja,
um unterschiedliche kulturelle Gegebenheiten, glaube ich, die deutsche Argumentation dafür. Hm. Also Föderalismus hat halt den Vorteil, dass du nochmal eine extra Ebene von politischer Verantwortungsdiffusion einziehst.
Ja, was uns gelegentlich auf die Füße fällt, weil der Föderalismus nicht schlagkräftig genug ist, zumindest nicht schnell genug zuschlagen kann, wenn etwas zuzuschlagen ist.
Ja, aber dafür habe ich auch dann wiederum meinen Wahlmonarchen. Und zwar habe ich den auch wieder überall.
Die Bundeskanzlerin müsste sich einfach nur mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammensetzen, sich schnell einigen und dann könnte man zum großen Wurf ausholen, der über die gesamte Bundesrepublik.
Ja, aber da ist doch auch die Sache, die Rollenverteilung ist doch klar. Also es gibt halt schlicht und ergreifend eine klare Rollenverteilung und Subsidiarität. Das ist doch überhaupt nicht so, dass die sich da irgendwie einigen müssen. Es gibt klare Kompetenzen für die Bundeskanzlerin, ja. Und da kann die mit ihrer Mehrheit im Bundestag auch durchregieren, wenn sie das möchte.
Macht sie ja auch. Ja, im Bundestag. Aber die Länder haben ja bestimmte Kompetenzen, in die der Bund nicht einfach so reinreden kann. Polizei, Bildung, Teile des Gesundheitswesens.
Ja, aber ist es denn so schlimm, wenn wir da eine gewisse Differenzierung haben?
Er kommt drauf an, was gerade los ist. Ne? Wenn wir in den März 2020 gucken und kurz vor einer möglichen Pandemie mit dem Coronavirus stehen, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn aus dem Bundestag heraus oder sogar von der Kanzlerin ausgehend eine Quarantäne übers Land gelegt werden könnte. Und ich glaube, sie kann das gar nicht.
Doch, doch, sie kann das.
Ach, echt?
Ja, na klar.
Ach, guck.
Das ist ja nicht das Problem. Ja, du kannst halt von dieses Subsidiarität funktioniert in beide Richtungen. Ja. Also natürlich gibt es in jedem Bundesland ein Gesundheitsministerium, ja. Aber es gibt halt auch ein Bundesgesundheitsministerium. So, und da ist das angelegt. Und der Bundesgesundheitsminister ist, jedenfalls, wenn ich das auf das Schaubild schaue, was ich da in Sozialkunde regelmäßig meinen Kindern hinlege, der Richtlinienkompetenz der Bundesregierung unterlegen und das ist eine Verordnung. Das ist eine Kabinettssitzung. Da guckt Frau Merkel rüber zu Herrn Spahn und sagt, Jens, ja.
Hau rein.
Wir machen jetzt, ich hätte da überhaupt nicht so viel Sorge. Okay. Ja, das Problem ist halt nur der politische Wille.
Ja.
Ja, das ist vielleicht eher so die Frage.
Der natürlich dann auch davon abhängt, was passiert bei der nächsten Landtagswahl, wenn die Bundeskanzlerin eine Entscheidung trifft, die der Opposition im Land vielleicht zugutekommt oder sowas.
Ja,
das sind ja dann auch noch so, ne? Abhängigkeiten, die man sich dann selber schafft, sozusagen.
Ja, ich würde gar nicht so viele Unterstellungen machen.
Dir reicht kein Bock als politischer Wille.
Naja, das Problem ist, dass, glaube ich, man immer sehen muss, dass Krisen nicht unbedingt etwas sind, worauf jetzt der durchschnittliche Politiker vorbereitet ist.
Jo.
Weder mental noch persönlich. Und das Personal, was sich in den letzten Jahrzehnten da so angesammelt hat, ist ja primär Personal, das sich eher dadurch rekrutiert hat, dass es übrig geblieben ist, als dass es elitär aussortiert wurde aufgrund seiner Elitären. Da sind wir dann übrigens, ne, also da wären wir dann eher so bei Platon, vielleicht brauchen wir mal mehr Leute mit goldenen Seelen. Ich hatte in der Platon-Folge schon den Hinweis gemacht, dass wir uns als Bevölkerung bitte nicht darauf versteifen sollten, von Politikern mehr zu erwarten von uns, weil Politiker sollten uns repräsentieren.
Ja, ich verstehe.
Und wenn wir der Meinung sind, dass,
darauf, aber
das ist in Ordnung. Aber die Frage ist dann, wie rekrutierst du diese Menschen? Und wenn die schlauer sind als du, ist das Erste, was die sich denken, den Scheißjob mache ich nicht.
Ja.
Weil kann ich ja mehr Geld verdienen woanders. Wir kommen ab, aber wir sind eigentlich bei der Frage, die Aristoteles am Ende stellt, nämlich die relativ beste Verfassung.
Ja.
Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Das Wichtigste ist, er sieht sie hauptsächlich partizipativ. Also er möchte, dass möglichst viele Menschen mitarbeiten und beteiligt sind, weil je mehr Menschen beteiligt sind, desto einfacher ist es oben, ne, dass die Polis das höchste Gut erreicht.
Ja.
Ne? Das heißt, er ist für einen starken Mittelstand.
Überraschung.
Ja. Ich habe ja gesagt, ne, also es ist nicht, ist jetzt nicht neu, die Idee.
Nee. Ne? Neues ist halt, dass Millionäre wie Friedrich Merz sich als Mittelstand bezeichnen, ne?
Ja. Ich hatte die Diskussion auch letztens, wo ich dann wieder darauf hinweisen musste, dass ich als Single-Mensch mit Lehrergehalt zur Oberschicht gehöre.
Ja, klar.
Ja. Und mir das wenigstens bewusst ist.
Ach, das ist Friedrich Merz auch bewusst. Der weiß nur halt auch, dass die Anhänger, die zu mobilisieren, er in der Lage ist, blöd genug sind, ihm auf den Leim zu gehen.
Ja, also gegen, weiß ich nicht. Der wäre übrigens ein guter Typ, um so eine Tyrannis auszuprobieren. Ja.
Gucken wir mal, vielleicht kommen wir da ja noch hin. Ne?
Naja, wir hatten vorhin Föderalismus, das ist einer der Gründe, warum es in Deutschland eine horizontale und eine vertikale Gewaltenteilung gibt.
Mhm.
Ja, weil je mehr Gewaltenteilung ist gut. Ja, es ist nicht unbedingt so beweglich, aber wie gesagt, dafür hat es andere Vorteile. Ja, also das ist eigentlich so die große, dieses große Werk von Aristoteles. Ne?
Okay.
Er lässt sich tatsächlich bei der Verfassung primär darüber aus, wie so eine Gesellschaft aufgebaut werden muss für einen idealen Staat und so weiter. Also er geht gar nicht so sehr daran an, jetzt wie das politische System aussehen muss, sondern sagt erstmal, ja, wie muss denn eigentlich die Gesellschaft verfasst sein, dann am Ende. Und sagt halt auch, also er äußert sich halt überhaupt nicht darüber, wie jetzt der beste Staat aussieht, sondern er äußert sich sehr viel darüber, wie man wie ein Gemeinwesen gestaltet werden muss, damit halt das Telos der möglichst meisten Menschen erfüllt ist. Ja. Und
das ist noch ein weiter Weg, ne?
Ja, aber es ist gar nicht so schwer.
Das ist, ich denke auch gerade, wie ich das ausspreche, es ist noch ein weiter Weg, fällt mir auf, dass letztendlich du das in der Bundesrepublik prinzipiell schon hast. Also du bist prinzipiell in der Lage zu tun, was du willst oder was du am besten kannst. Es ist im Zweifelsfall, der Start mit großen Schwierigkeiten verbunden. Aber wenn du sagst, ich kann am besten spazieren gehen und nachdenken, dann bist du tatsächlich in der Lage, dich in der Bundesrepublik Deutschland in die Lage zu versetzen, den ganzen Tag spazieren zu gehen und nachzudenken. Es ist halt anstrengend, weil es im Zweifelsfall, du musst dein Abitur machen, du musst Philosophie studieren gehen im Zweifelsfall und möglicherweise kommst du aus Verhältnissen, in denen es weder üblich ist, dass ein Abitur gemacht wird, noch dass genug Geld da ist, einfach so ein Abitur zu finanzieren. Aber prinzipiell geht das. Und das ist schon mal sehr viel wert eigentlich, ne?
Ja, also was ihn halt zu seiner Zeit nicht interessiert hat, sind unsere Wirtschaftslogiken.
Ja, klar.
Ja? Aber was ich ganz spannend finde, ist zu sagen, ein politisches System sollte ne, Kooperationsbedürftigkeit unterstützen. Ja, das bedeutet auch, die Polis darf eigentlich niemanden ausschließen. Ja, Autarkie, das Streben der Autarkie des Einzelnen. Ja, also mir eine größtmögliche Freiheit gewährleisten und Eigenständigkeit.
Unter Gewährleistung größtmöglicher Freiheit und Eigenständigkeit für jeden anderen auch.
Ja, natürlich. Und deswegen brauchst du dann halt eine gesetzliche Regelung, weil wir müssen dann nämlich sagen, okay, wie regeln wir denn jetzt unsere Gemeinschaft so, dass möglichst viele Leute möglichst ihr Telos erreichen?
Ja.
Und
darüber ist dann die nächsten 2000 Jahre nachgedacht worden, denke ich mal. Ne?
Eben nicht.
Oh.
Also wir gucken jetzt schon mal so ein bisschen nach vorne. Also unser nächster Denker wird Marcus Tullius Cicero.
Mhm.
Und Cicero beschäftigt sich mit dem Nitty-Gritty der Römer. Ja?
Nitty-Gritty?
Mit den Einzelheiten. Okay. Ja? Also sprich, Cicero hängt hinten an den Griechen hinten dran und adaptiert es für die Römer und beschäftigt sich viel mit Staatsaufbau.
Mhm.
Und dann ist in Europa knapp 500 bis 700 Jahre Ruhe.
Dunkel.
Fast 1000.
Das ist Wahnsinn, oder?
Genau. Und der nächste Mensch, mit dem wir uns wieder beschäftigen, ja, also wir gucken vielleicht noch mal kurz bei Augustinus rein, da muss ich noch mal schauen, den ersten christlichen Denker zu haben.
Ja.
Aber der nächste Mensch, mit dem wir uns ernsthaft beschäftigen, als politischer Philosoph, der wieder auftritt und über Politik nachdenkt, in dieser Art, wie Aristoteles über Politik nachgedacht hat, ist ein gewisser Thomas von Aquin.
Ach, okay.
Und Thomas von Aquin ist nicht nur berühmt dafür, dass er so dick war, dass man ihm ein Loch aus dem Tisch ausgesägt hat.
Ja.
Du kriegst halt auch immer die Inhalte von mir. sondern Thomas von Aquin fing an, über Politik nachzudenken, weil er die Politik von Aristoteles gelesen hat.
Oh.
Das heißt, wir knüpfen bei Thomas von Aquin.
Der knüpft unmittelbar an Aristoteles an.
Genau, er nimmt dann die aristotelischen Ideen und setzt sie in einen christlichen Kontext.
Ich bin sehr gespannt, weil Thomas von Aquin kann ja eigentlich nicht im luftleeren Raum an Aristoteles anknüpfen, sondern er muss ja die 1000 Jahre oder zumindest die dokumentierte Geschichte bis zu seiner Zeit, zu seiner Philosophie, muss er dann ja irgendwie sehen oder davon beeinflussen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, du machst da aber den Fehler, es gibt einen Grund, warum wir die 1000 Jahre eigentlich nicht haben. Und derselbe Grund ist der, warum Thomas von Aquin da nichts hat. Nach dem Römischen Reich, also jetzt kurz, ja, und Matthias von Hellfeld ist weitaus besser darin, dir das zu erzählen, als ich das zu erklären. Nach dem Zerfall des Römischen Reichs ist insbesondere in den Gegenden, in denen wir heutzutage so wohnen, ja, einfach mal zappenduster.
Ja. Aber und auch das muss Thomas von Aquin ja gesehen haben. Der hat ja eine Gesellschaft vorgefunden.
Ja, ja,
und die er nachgedacht hat.
Und das ist alles das, was du dann klassisches Mittelalter hast, ne? Ja, mit Ständegesellschaft und so weiter. Und diese Ständegesellschaft im klassischen Mittelalter ist genau dasselbe, was Aristoteles auch schon hatte. Ja, sogar noch verfestigter. Hm. Ne? Also an Demokratie im attischen Sinne ist überhaupt nicht zu denken.
Ja. Ja. Nimm mal nicht zu viel vorweg.
Ja, ja,
nachzudenken gerade.
Ja.
So, nächste Sendung Cicero.
Genau.
Alles klar. Thomas, vielen Dank.
Ja, tschüss.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit. Hausaufgaben gibt's keine.
Genau.
Ist nicht tot.